Ich kann aus unserer Messung heraus sagen, dass wir im Durchschnitt die Aktien sogar günstiger erwerben als die von uns beobachteten Fondsmanager, weil sie eben häufig zu früh dran sind. Naja, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, dass alle Fonds, die bisher von der KI gemanagt werden, suboptimale Ergebnisse abwerfen. Und alle Welt doch sagte, um Gottes Willen, jetzt darf man nicht mehr in chinesische Aktien investieren und das Risiko und die politischen Unwägbarkeiten. Und das war dann der bestperformende Teil im Fonds, diese chinesischen Aktien. Dass der Vorteil von aktiven Managern ist und auch der Erfolg von aktivem Management, dass sie eben oft genau dahin gehen, wo andere eben nicht hingehen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, hallo, wie geht es dir?
Moin Malte, alles prima.
Sehr schön. Christoph, eine Frage. Nenn mir doch mal ein paar berühmte Copycats.
Copycats, meinst du Firmen, die irgendwas anderes nachgemacht haben, oder?
Ganz genau.
Da fallen mir spontan Alando ein, die mal eBay nachgemacht haben, also diese, also von den Samwer-Brüdern, die deutsche eBay-Kopie. Und eines der berühmtesten Sachen, die mich sicherlich auch am meisten geprägt haben, war StudiVZ, der Facebook-Klon. Facebook war mal hier ja nicht so präsent, wie es heutzutage ist. Und da gab es dann ja diese ganzen StudiVZ, SchülerVZ und ich glaube, es gab noch ein drittes. Wie hieß das?
Ich war da nie. Warst du da überall?
Ich glaube, MeinVZ, na, Schüler war ich dann nicht mehr, MeinVZ kenne ich nicht mehr, aber SchülerVZ war ich immer und da gab es ja diese Liste mit diesen 100 Gruppen, die fand ich tatsächlich super. Also da ging damals, ja, man hat ja damals auch
aber ganz... Aber welche Gruppe warst du denn da?
Da gab es hunderttausende Gruppen.
Wie von Theater über Band bis...
Ja, da gab es dann so Gruppen, ich singe bei Liedern auch die Instrumente mit oder mir reicht's, ich gehe schaukeln oder damals so Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg, weißt du, da war ich ja noch keiner, damals war das auch noch nicht so en vogue. Oder Niveau ist keine Creme, also dieser ganze Quatsch halt. Und das hat man sich dann ins Profil gemacht und das war dann quasi so ein Statement. Es war sowieso eigentlich eine geile Zeit, also damals so 2000, wann war das, 2007, 2008, 2009, bevor dann Facebook sich durchgesetzt hat. Da hat man ja alles unbedarft geteilt in diesen Netzwerken, was man heute gar nicht mehr machen würde. Heute teilt niemand mehr von mir, den ich kenne, private Fotos auf Facebook eigentlich.
Nein, ich war noch nie bei Facebook.
Wirklich?
Nein.
Wild.
Ja, aber ich habe auch, glaube ich, nichts verpasst.
Das stimmt.
Ich war nur bei OpenBC, war der Anfang von Xing.
Ah, okay.
Offener Business Club.
Warum fragst du mich überhaupt nach Copycats?
Weil Volker Schilling hier war, der Vermögensverwalter und Portfoliomanager aus Freiburg. Und Volker hat mit uns gesprochen über seinen Human Intelligence Fonds. Und der verfolgt einen so einfachen wie erfolgreichen Ansatz, der screent die besten Ideen, die besten Stockpicking-Ideen von erfolgreichen Fondsmanagern. Nicht nur von erfolgreichen Fondsmanagern, sondern von besonders aktiven Fondsmanagern. Sprich Fondsmanagern, die eine Aktie besonders stark gewichten. Da hat Volker eine eigene Datenbank und macht das. Und das basiert wohl auch auf einer Studie der London School of Economics und der Harvard-Universität. Kurzum, Volker kopiert für sein Portfolio des Human Intelligence Fonds die besten Ideen der besten und der aktivsten Fondsmanager. Und das kann sich sehen lassen mit einer Überrendite von 50 Prozentpunkten. Also in den, ich glaube, was waren es, in den vergangenen 3 Jahren?
In 3 Jahren hat er, glaube ich, 100% gemacht. Der MSCI World irgendwie, oder ich weiß nicht, oder MSCI All Country World, glaube ich, 50%. Also da muss noch mal jemand sagen, mit aktivem Management kann man es nicht schlagen. Und dabei ist das ja eigentlich ein super reproduzierbarer Ansatz, der keine Raketenwissenschaft ist.
Nein, und das sind ja im Zweifelsfall auch öffentlich zugängliche Informationen, ob man jetzt einen Bloomberg dafür benutzt oder einen Morningstar-Rechner. Gute Idee, die bis dato aufgeht. Und das ist ja ein ausgesprochen erfolgreicher Ansatz und der wird jetzt im August wird er 5 Jahre alt.
Genau.
Das Einzige, was ich wirklich bemängeln möchte, ist der Name. Ich habe mit solchen englischen Namen ein Problem, weil ich es die albern finde, ein Stück weit. Ich finde, jeder zweite Investor weiß wahrscheinlich oder müsste überlegen, wie er Intelligence schreibt. Finde ich immer schwierig. Und bei so einer geilen Idee würde ich dann einfach sagen, das ist der beste Ideenfonds, abgekürzt der Beef oder Biff. Ja, aber da kann man ja ganz geile Geschichten draus erzählen.
Oder du nennst ihn einfach der beste Fonds.
Ja, genau. Der beste Fonds, der DBF.
Aber warum er den so genannt hat, was die Pläne auch für den Fonds sind, was die Pläne allgemein für Greif Capital Management, so heißt ja die Firma von Volker, die in Freiburg sitzt, was die sind und alles, ich würde mal sagen, ab ins Interview.
Herzlich willkommen und moin moin, lieber Volker. Schön, dass du hier bei Christoph und mir in unserem kleinen Studio bist.
Ja, schön, dass ihr mich empfangt.
Hi Volker.
Volker, wir wollen über den Aktienfonds Human Intelligence sprechen. Die ganze Welt spricht von KI, also künstlicher Intelligenz. Und jetzt kommst du aus dem Breisgau und hast seit 5 Jahren eine Human Intelligence. Glaubst du nicht an künstliche Intelligenz?
Naja, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, dass alle Fonds, die bisher von der KI gemanagt werden, suboptimale Ergebnisse abwerfen und daher es nicht zwangsläufig notwendig ist, einen KI-Fonds zu haben, es sei denn, man will schönes Marketing machen und KI draufschreiben, damit es sich besser verkauft. Aber abseits davon haben wir den Human Intelligence deswegen vor fast 5 Jahren aufgelegt, weil wir glauben, dass exzellente Fondsmanager eine Daseinsberechtigung haben und einen unglaublichen Mehrwert für jedes Depot bringen können.
Jetzt könnten wir nach Köln grüßen, lieber Ecki Sauren, und sagen, sein Claim, er investiert nicht in Fonds, sondern in Fondsmanager, dem ist deine Idee so ein bisschen entliehen.
Ja, das könnte man so meinen, jetzt mal abgesehen davon, dass Ecki und ich ja schon beide fast genauso lang in dieser Branche tätig sind und wissen, dass gutes Fondsmanagement auch einige gute Vorzüge hat, die man zu nutzen weiß. Ecki nutzt es aber, indem er die Fonds dieser guten Fondsmanager kauft. Wir machen etwas anderes. Wir identifizieren sie und kaufen dann ihre besten Ideen. Und das finde ich ziemlich schlau.
Volker, direktional oder konträr? Der Fonds kann ja die Signale aus den Managerpositionen in beide Richtungen umsetzen. Wie oft hast du denn in der Praxis mal tatsächlich auch gegen die Mehrheit der analysierten Manager positioniert?
Das tun wir so gut wie nicht, weil es letztlich uns ja darum geht, ihre Skills, also ihre Fähigkeiten, gutes Stockpicking zu betreiben, zu nutzen. Und dazu möchte ich vielleicht noch sagen, das ist auch nicht etwas, was wir uns neu ausgedacht haben oder was alleine meine Idee wäre, sondern erstens mal haben wir einen Kollegen, und den ich ja auch gleich erwähnen möchte, ist der Frank Termate, der als Lead Manager für diesen Fonds verantwortlich ist. Ich bin der Co-Manager. Und das ist das Interessante und das Spannende daran, dass alle Studien darauf hindeuten, dass richtig gute Aktienfondsmanager fast ihre gesamte Outperformance nur mit ganz wenigen Aktien erzielen, die sie besonders stark gewichten in ihrem Portfolio. Und das ist darauf, worauf wir aufsetzen, nämlich diese guten Fondsmanager zu finden und dann ihre besten Ideen uns anzuschauen.
Volker, wenn du schon über Outperformance sprichst, der Fonds hat ja über knapp 100% gemacht in 3 Jahren. Wenn du das jemandem erzählst, der den Fonds nicht kennt, wie reagiert er da? Ist das Unglaube? Ist das Skepsis? Ist das ein, ja, welcher Fonds? Also was passiert dir da draußen?
Ja, natürlich ist der Begriff Human Intelligence ja nicht selbsterklärend. Na, natürlich setzen wir auf den guten Entscheidungen guter Fondsmanager, also Menschen, auf. Und die Intelligence rührt daher, dass wir systematisch ihre guten Ideen auswerten. Was meine ich damit? Wir lesen die Top-Holdings aus von exzellenten Fondsmanagern und schauen uns an, wie häufig kommt eine Aktie vor und wie stark haben sie diese Aktie übergewichtet zum Index. Es ist ja keine schlaue Idee, Microsoft mit 5% zu gewichten. Das habe ich im Index auch. Also wenn ich eine High Conviction, so heißt das ja in unserer Branche, habe, also eine große Überzeugung, dass ich eine Aktie, ein Unternehmen gefunden habe, was mir einen Mehrwert beschert in meinem Portfolio, dann werde ich auch eine starke Übergewichtung dieses Unternehmens fahren. Und das lesen wir systematisch aus. Wir haben ein Scoring-Modell entwickelt, wie häufig kommt eine Aktie vor und wie stark ist sie übergewichtet zum Index. Und das ist die Intelligence, die in dem Begriff Human Intelligence drinsteckt. Wenn man das miteinander kombiniert und daraus einen neuen Fonds baut, also aus den besten Ideen der besten Fondsmanager wiederum einen neuen Fonds baut, und ich sage mal, nicht so wohlgesonnene Interviewpartner würden mir wohl sagen, ich bin ein Trittbrettfahrer, ja, aber im besten Fall würde ich sagen, lieber gut kopiert als schlecht gemacht. Und die Ergebnisse, die du ja auch gerade genannt hast, diese Outperformance, das ist ja so gewaltig in den letzten 3 Jahren, dass es für uns natürlich ein Proof of Concept darstellt, weil unser ursprünglicher Ansatz basiert auf einer Studie der Harvard Business School und der London School of Economics. Diese Studie heißt Best Ideas, kann man auch online sich anschauen. Die zeigt über sehr lange Untersuchungszeitreihen, dass ein Alpha, also eine Outperformance von 2,5 bis 4,8% pro Jahr möglich ist, in der Theorie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt bestimmt schon ganz viele theoretische Untersuchungen gesehen und super Backtests gesehen und dann kommt ein Produkt aus der Praxis und hinterher kommen die Ergebnisse irgendwie nie wieder zustande. Wir können zeigen, dass wir mit dem Human Intelligence genau dieses Alpha gehoben haben. Seit Auflage des Fonds, im August wird er 5 Jahre alt, seit Auflage des Fonds haben wir ein Alpha von um die 6% pro Jahr. Und das ist gewaltig. Und das führt dann über den Zinseszinseffekt zu so einer spektakulären Zahl, dass ein MSCI World in den letzten 3 Jahren nur 50% erzielt hat und wir eben 100% erzielt haben. Und wenn ich das noch sagen darf, das halte ich für aktives Management und nicht irgendwie so ein bisschen Aktivität in irgendeinem ETF zu entfalten. Das ist deutlicher Mehrwert und das ist der Anspruch, den wir haben.
Trittbrettfahrer klingt ja so böse, aber wie hat schon hier Picasso gesagt, eine gute Künstler kopieren, großartige Künstler stehlen.
Lieber Volker, die Studie packen wir in die Shownotes. Eine Frage zur Methodik. Wenn ich den Fonds etwa vor einem Jahr gekauft habe, dann habe ich wahrscheinlich ein starkes Übergewicht gehabt in KI-Aktien. Ich bin rübergegangen in einige Goldminen, um dann aktuell im Ölsegment zu landen. Das ist ja ein ganz schöner, das ist auch ein Chamäleonfonds am Ende des Tages.
Ja, das Interessante ist, dass wir jetzt mit der Erfahrung der fast 5 Jahre auch sehen, wie aktive Fondsmanager wirklich sind. Also durch unsere systematischen monatlichen Auswertungen der Top-Holdings sehen wir sehr früh, wenn es Veränderungen gibt. Und das Interessante ist, dass richtig gute Fondsmanager, die auch wirklich über Jahre hinweg Alpha produziert haben, erstens oft viel zu früh dran sind, wenn sie Sektoren verändern. Interessanter Punkt, weil wir werden öfter auch mal gefragt, wenn wir Trittbrettfahrer sind, um den Begriff nochmal aufzugreifen, kaufen wir dann nicht zu spät und zu teuer die Titel, wenn andere sie eben schon gekauft haben? Ich kann aus unserer Messung heraus sagen, dass wir im Durchschnitt die Aktien sogar günstiger erwerben als die von uns beobachteten Fondsmanager, weil sie eben häufig zu früh dran sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es tatsächlich signifikante Veränderungen in fast allen 2-3-Monats-Rhythmen gibt bei guten, aktiven Fondsmanagern. Und du hast es richtig angesprochen, Malte. Als ich vor 2 Jahren am Fondskongress einen Vortrag zum Human Intelligence Fund gehalten habe, wurde ich kritisiert, dass dieser Fonds unter den Top 10 Aktien alleine 8 chinesische Aktien hatte. Und alle Welt doch sagte, um Gottes Willen, jetzt darf man nicht mehr in chinesische Aktien investieren und das Risiko und die politischen Unwägbarkeiten. Und das war dann der bestperformende Teil im Fonds, diese chinesischen Aktien. Dann hatten wir Tech-Aktien, wie du es angesprochen hast. Wir hatten vor einem halben Jahr unter den Top 10 Holdings alleine 8 Gold- und Silberminenaktien. Ja, und ihr wisst, wie gut dieser Sektor danach gelaufen ist. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber dass wir grundsätzlich sehen, dass Aktivität häufig auch das Portfolio verändert. Und zwar in Sektoren, Branchen, aber auch in Länder und Regionen. Und wenn man aktive Fondsmanager verfolgt und damit antizipiert, sind wir, wenn ich das so sagen darf, alle 2-3 Monate ein anderer Fonds geworden. Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, wenn wir die Auswertungslisten kriegen, dass immer, wenn ich so ein leichtes Bauchkrummeln habe, ach, was da investieren wir jetzt, dass das sogar gut ist. Weil es, wie gesagt, dass der Vorteil von aktiven Manager ist und auch der Erfolg von aktivem Management, dass sie eben oft genau dahin gehen, wo andere eben nicht hingehen. Wo es Bedenken gibt, wo es vielleicht Sorgen gibt, wo es vielleicht Hindernisse gibt, hinzugehen. Aber wir wissen, im Einkauf liegt ja auch bekanntlich der Gewinn. Und diesen Mut zu haben, vielleicht auch die Souveränität zu haben, auch die Erfahrung zu haben als guter Fondsmanager, das ist in diesem Fall wirklich Gold oder Performance wert.
Im Februar hast du und dein Kollege Frank Termate euch ja sehr stark auch auf den, sagen wir mal, sich abzeichnenden Iran-Konflikt auch positioniert. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ihr schaut immer nur auf die Ideen der besten Fondsmanager, am Ende ist das doch aber auch ganz viel Makro-Overlay, was du gerade erzählst, oder? Also wo endet denn das Modell und wo beginnt denn das Bauchgefühl? Mhm.
Das ist dieses Makro-Overlay, was du ansprichst, ist nicht so, dass wir uns anmaßen, im tiefsten Schwarzwald sozusagen aus 30, 40, 50 Top-Fondsmanagern und deren Herrscher an Analysten noch irgendwas zu finden, was die wohl übersehen haben, was einen Mehrwert in unserem Fonds erzeugen würde. Der Makro-View, den du ansprichst, resultiert daher, dass wir nicht nur anschauen, wie häufig kommt eine Aktie vor und wie stark ist sie übergewichtet zum Index, sondern wir schauen uns auch an die Veränderungsraten. Also, wenn wir vorher spielten Ölwerte nur eine untergeordnete Rolle, aber seit Jahresbeginn haben wir gesehen, dass viele aktive Fondsmanager, und das jetzt unabhängig von der Erwartung eines Krieges oder nicht, immer mehr Fondsmanager Ölaktien erworben haben. Ob das die Klassiker waren, eine Exxon oder eine Total Energies oder auch mal in der zweiten Reihe wie eine Harbour Energy als Beispiel. Wir haben gesehen, es gibt Veränderungen. Die Veränderungsraten waren sehr groß in diesem Sektor. Und das macht uns immer hellhörig. Also wir schauen uns an, wie häufig eine Aktie, wie stark übergewichtet und wo finden die größten Veränderungen statt. Und das ist meistens sehr spannend, weil da positionieren sich ja die aktiven Fondsmanager neu. Und das ist für uns ein besonderer Sektor, den wir uns dann nochmal zusätzlich anschauen und oft auch stärker gewichten im Fonds.
Und wo finden derzeit die größten Veränderungen statt?
Ja, tatsächlich im Tech-Sektor. Wenn man aktuell heute ins Portfolio schaut, sind wir sehr tech-lastig wieder geworden. Also es finden sich gerade wieder sehr viele Aktien, die auch so ein bisschen ausgebombt waren, möchte ich mal sagen, wo sich jetzt viele Fondsmanager wieder einkaufen, neu positionieren, weil diese Übertreibung vielleicht auch, was wird KI alles wegdisruptieren, wie immer nach dem Prinzip läuft, kurzfristig überschätzt man immer neue Technologien und langfristig unterschätzt man sie immer. Und vielleicht gibt es sowas wie Reversion to the Mean, auch in diesem Sektor, dass viele dieser Aktien so stark gefallen sind, dass es sich vielleicht auch für viele jetzt wieder lohnt, sich da zu positionieren.
Nimm uns doch noch einmal bitte mit in deinen Maschinenraum und die Methodik. Mhm. Was bekomme ich denn, wenn ich in deinen Fonds investiere? Wahrscheinlich doch ein recht konzentriertes Portfolio der exzellenten Ideen.
Ja, also erstmal klären wir doch mal die Schublade. Wir sind ein Aktienfonds. Das heißt, Aktienvolatilität gibt es gratis. Das muss man auch aushalten können. Ich denke, das gehört zur Produktwahrheit und Produktklarheit dazu. Wir wollen in der Regel immer in Aktien investiert sein. Das Zweite ist, wir sind global. Da sind wir agnostisch, wo die guten Fondsmanager investieren. Unsere eigene Studie zur Auswertung von exzellenten Fondsmanagern macht nicht Halt an irgendeiner Grenze. Das heißt, wer bei uns Studiensieger wird, kann auch ein China-Fonds sein oder auch ein Emerging-Market-Fonds oder eben auch ein US- oder Europa-Fonds, ein Small-Cap-Fonds in allen Bereichen. Also letztlich ein globaler Aktienfonds, der dann sich wahrscheinlich auch gegen den MSCI World messen muss, weil der als der heilige Gral der globalen Geldanlage gilt. Daher ist der Maßstab, den wir vorhin auch genannt haben, zur Outperformance, denke ich, ganz korrekt. Ich würde es noch ein bisschen korrekter machen, MSCI World All Countries, weil wir ja eben auch in Schwellenländer beispielsweise investieren können. Aber ist es fast egal, zu welchem MSCI World man uns misst. Wir haben diese signifikante Outperformance. Und das Letzte ist, wir sind selbst ein konzentriertes Portfolio. Also der Human Intelligence Fund investiert selber nur in die 30 bis 40 besten Ideen. Warum? Die Studie, die ich vorhin genannt habe von Harvard und der London School of Economics, zeigt sehr deutlich, dass nicht nur die besten, das Alpha aus den besten Ideen kommt von guten Fondsmanagern, sondern die Studie hat auch ein anderes Ergebnis, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit einer Outperformance zu einem Index umso größer ist, je konzentrierter ich investiere. Also 30 bis 40 Aktien sind so ein bisschen der Sweet Spot, um Outperformance zu erzeugen. Heißt nicht, dass jeder Fonds, der nur 30 bis 14 Aktien hat, Outperformance auch erzeugt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, mit so einem Ansatz eine wirkliche Outperformance zum Index auch hinzubekommen.
Jetzt nimm uns doch noch einmal mit, wenn du schon, nochmal Stichwort Trittbettfahrer, die geilsten Ideen.
Das der, gefällt euch hier, dass ich mich selbst kritisiert habe hier.
Nein, du setzt auf die außergewöhnlichen Ideen von wirklich guten Portfolio-Managern.
Ja.
Wer sind die denn?
Also es klingt ja ein bisschen wie so ein billiger Marketing-Spruch, wenn man sagt, man investiert in die besten Ideen der besten Fondsmanager.
Das ist schon ein bisschen Copycat.
Ja, vor allem muss man definieren, was ist bitte schon eine beste Idee. Ich glaube, das haben wir jetzt getan. Also Ideen, die gute Fondsmanager besonders stark gewichten in ihrem Portfolio und übergewichten zum Index. Das sind die besten Ideen. Aber was sind die besten Fondsmanager? Und da zielt ja deine Frage hin ab. Und da kommt es natürlich zu Pass, dass die Greif seit über 13 Jahren eine eigene Studie herausgibt zur Messung von Aktivität von Fondsmanagern. Also wie aktiv ist ein Fondsmanager? Und hat diese Aktivität einen Mehrwert erzeugt? Wir reden ja, und das habe ich, wie gesagt, die Studie ist 13 Jahre alt, da haben wir noch nicht diese Aktiv-Passiv-Diskussion gehabt, wie wir sie heute haben. Aber schon damals fand ich es spannend, kann ich überhaupt messen, wie aktiv ein Fondsmanager ist? Mich hat immer gestört, wenn Fondsmanager Indexschmuser waren, ja? Wenn die immer so nah am Index gearbeitet haben, dass sie letztlich nur aktiv waren bei der Gebührennahme und das dazu geführt hat, dass sie regelmäßig underperformed haben. Und ich habe Fondsmanager gesucht, die hochaktiv sind, weil Aktivität aus unserer Sicht ein notwendiges Kriterium für Outperformance ist. Kein ETF kann eigentlich outperformen, weil er am Index arbeitet. Also ich muss aktiv sein, um Outperformance zu erzielen. Also war es für mich nur folgerichtig, danach zu suchen, wie aktiv sind Fondsmanager. Und dann haben wir festgestellt, dass die richtig Aktiven auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Outperformance zu erzielen. Und das haben wir systematisch gemessen bis heute. Wir haben jedes Jahr 10.000 Fonds, die wir uns anschauen nach Aktivität und nach Mehrwert dieser Aktivität, also Alpha Outperformance. Und dann machen wir das noch über unterschiedliche Zeitreihen. Warum? Ich will kein Narren des Zufalls. Ja, Nassim Taleb hat ein schönes Buch darüber geschrieben. Man kann auch durch Dummheit einmal richtig liegen mit der Auswahl von Aktien und dann so tun, als könnte man es. Ja, das ist ein weit verbreitetes Bonbon unserer Branche, sage ich mal. Wenn es gut läuft, war es das Können. Wenn es schlecht läuft, war es der Markt. Und ich will keine Narren des Zufalls haben. Ich will Fondsmanager haben, die hochaktiv sind, am besten konzentriert investieren und einen Mehrwert damit erzeugen. Und wenn ich von denen genügend finde, und das tun wir tatsächlich, wir haben von den 10.000 Fonds, die wir jedes Jahr messen, ungefähr 200 bis 300 Studiensieger. Und von denen nehmen wir uns nur noch die Aktienfonds, dann werden es ein bisschen weniger. Und dann lesen wir dort ganz systematisch deren Top-Holdings aus. Und das ist, wenn man so will, eine ganz einfache, evidenzbasierter Ansatz. Das ist auch überhaupt keine Raketenwissenschaft. Ich würde euch gerne sagen, wir benutzen eine super KI, die das alles macht. Nein, wir haben einen popligen Algorithmus, der einfach nur die Top-Holdings, und zwar die Top-30-Holdings dieser Fondsmanager ausliest, dann einem Scoring unterzieht, eben nach Häufigkeit, Abweichung und nach Übergewichtung. Und mit diesem Scoring arbeiten wir dann wiederum, um daraus 30, 40 dieser Aktien in einem eigenen Fonds mit dem wunderschönen Namen Human Intelligence zu bauen.
Volker, du hast gerade auch gesagt, das ist ein Aktienfonds, man muss also Volatilität aushalten können. Das gehört nun mal dazu. Ihr habt ja auch dadurch eine Volatilität, auch einen gewissen Drawdown. Ihr weicht stark von der Benchmark ab. Das sind eigentlich alles Dinge, die jetzt für einen institutionellen Investor oder so jetzt nicht besonders charmant sind. Also, oder wer investiert denn in den Fonds?
Ja, also natürlich haben unterschiedliche Investoren unterschiedliche Vorstellungen, was sie als gut empfinden. Interessanterweise ich bin ja auch schon über 30 Jahre in dieser Branche, wenn dann die Performance stimmt, dann werden einige dieser Faktoren auch gern mal über den Haufen geworfen. Ja, wir sind dieses Jahr beispielsweise mit 10% plus unterwegs und der Markt ist 3-4% im Minus im laufenden Jahr durch die ganzen Konflikte, die wir sehen. Also eine wahnsinnige Outperformance in gerade mal 3 Monaten, die wir jetzt haben. Und dann merken wir natürlich, dass auch institutionelle oder semi-institutionelle Investoren, die vielleicht das ein oder andere Kriterium nicht so schön finden bei unserer Auswahl, dann trotzdem Investoren werden. Aber ich gebe dir recht, der Kern unserer Investoren sind tatsächlich Vermögensverwalter, Fund-of-Fund-Manager, Privatbanken, Stiftungen in der Größenordnung. Die richtig institutionellen Investoren, Pensionskassen, Versorgungswerke, ich glaube, dafür ist dieser Fonds nicht so geeignet, weil er ja, wie wir gerade auch drüber gesprochen haben, sich häufig auch sehr inhaltlich sehr stark und schnell verändert. Und das ist etwas, was vielleicht ein institutioneller Investor gar nicht möchte. Der würde lieber nahe am Index arbeiten wollen und eine leichte Outperformance erzeugen wollen. Für den ist vielleicht ein aktiver ETF tatsächlich die bessere Wahl. Aber für mich ist sowas nur Durchschnitt mit ein bisschen Indexschmusen dran. Und ich habe ja gesagt, wir wollen einen deutlichen Mehrwert erzielen. Und das geht einfach nicht, wenn man zu nah am Index arbeitet. Also man muss sich entscheiden, für was man tätig sein möchte.
Also willst du so ein Renditegeschoss sein, was man bei einer kleinen Beimischung dann jedes Portfolio packt quasi?
Nein, ich will ein Basisinvestment sein. Ich gehe mal ganz weit zurück. Templeton Growth. Templeton Growth war ein Basisinvestment für globale Aktien. Und da war es auch nicht klar, wie Sir John Templeton genau sozusagen seine Analyse macht. Es war ein Value-Ansatz, obwohl er ja Growth heißt. Ja. Es war ein glasklarer Value-Ansatz. Es gibt Value-Prinzipien, die auch heute ja immer noch hochgehalten werden. Aber letztlich lag es natürlich auch am Geschick des Managers, wie wir wissen. Weil es gab viele Manager danach, nach Sir John Templeton, die nicht so glückliches Händchen hatten in der Auswahl derer Einzelaktien. Und deswegen der Fonds etwas in Vergessenheit oder auch in das Hintertreffen geraten ist, was seine Performance betrifft. Dann hatten wir mal ein M&G Global Basics, dann hatten wir mal ein Carmignac Investissement, also globale Aktienfonds, die als Kern einer Aktienstrategie gedient haben in einem Portfolio. Und ich glaube, der Human Intelligence ist so ein Produkt, was du als Kern, als Nukleus, wenn du in Aktien investieren möchtest und wenn du dir nicht selber die Mühe machen möchtest, in welche Länder, Regionen, Sektoren und Branchen ich investieren will, weil ich auch gar nicht die Zeit opfern möchte, mich heute mit dem Thema KI zu beschäftigen, morgen ist vielleicht ein völlig anderes Thema, sondern das soll ein Fondsmanager für mich erledigen. Und bei uns machen es eben viele Fondsmanager, die das für den Anleger erledigen, habe ich also ein wunderbares Kernbasisinvestment für meinen Aktienbaustein. Und drumherum kann ich mir ja solche Dinge bauen, wie wenn ich vielleicht Rüstungsaktien haben möchte, was wir beispielsweise komplett ausschließen. Oder wenn ich beispielsweise nochmal Schwellenländer stärker gewichten möchte. Oder ich möchte in Cybersecurity oder was auch immer noch investieren, baue ich mir meine Satelliten dazu. Und genau dafür ist dieser Fonds gedacht.
Volker, du hast uns so ein bisschen erkennen lassen, dass du nicht mehr als Freund der ETF in diesem Leben unterwegs sein wirst. Gleichwohl wäre der Human Intelligence doch eine Blaupause, daraus einen ETF zu machen. Ihr könntet immer schauen, dass die besten Ideen da reinfließen. Es ist recht schlank, alles zu halten, auch was die Gebührenstrukturen angeht. Ist das nicht eine Idee, um daraus einen Freiburger Intelligenz-ETF zu machen?
Ich glaube, die Dienstleistung, die wir auch als Asset Manager erbringen, sollte auch einen gewissen Wert darstellen. Ich meine es jetzt wirklich sehr, sehr ernsthaft, was ich jetzt sage. Wir leben in einer Welt, wo alle Inputfaktoren teurer werden. Arbeitskräfte werden teurer, Mieten werden teurer, Produktionsmittel werden teurer. Wenn ich allein nur daran denke, was regulatorisch bei uns alles zu erledigen ist oder was sogenannte Börsensysteme kosten und alles wird teurer. Aber von uns als Asset Manager wird immer erwartet, dass wir noch günstiger arbeiten, dass die Margen noch tiefer werden und dass wir noch billiger anbieten. Das ist ein Trend, den ich gar nicht mitgehen möchte, weil ich glaube, unsere Dienstleistung ist etwas wert. Wir haben 50% Outperformance nach Kosten erzielt und der Fonds ist nicht billig. Warum? Weil ich meine Arbeit auch entlohnt wissen möchte, wie jeder andere, der eine vernünftige Arbeit und sehr gute Ergebnisse auch abliefert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin kein Gegner von ETFs. Ich halte die Produkte für ausgesprochen gut und wir setzen sie in vielen anderer unserer Bausteine auch ein, weil ich sehr schnell, kostengünstig einen Markt effizient abdecken kann. Wunderbar. Aber warum sollte ich mit meinem Wissen, mit unserem Know-how und unserer Dienstleistung selbst einen ETF auflegen, um letztlich die gleiche Arbeit noch billiger anzubieten? Das halte ich erstens nicht für gerechtfertigt. Zweitens, glaube ich, halte ich es auch gar nicht für umsetzbar, weil ich gerade vorhin beschrieben habe, wie schnell sich oft dieser Inhalt des Fonds verändert. Und wenn du darauf einen ETF machst, musst du den Market Maker, der ja jeden Tag, jede Sekunde den Preis stellt, der muss ja das abbilden können. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so schnell immer abbildbar ist oder ob da nicht die Spreads dieses ETFs so weit aufgehen müssten, also An- und Verkaufkurse, um die richtige Abdeckung des Fonds auch abbilden zu können, wirklich sauber funktioniert. Ja? Und wenn ich es mache und wenn es ginge und wir bieten es in einem ETF an, dann wird es aber auch nicht ein ETF sein, den wir mit 0,2 oder 0,5 preisen, sondern dann würde ich dieses fantastische Vehikel ETF, was ja nichts anderes ist als ein börsennotierter Fonds, nutzen, um unsere Strategie auch in einem ähnlichen Kostenmantel in einem ETF-Kleid abzubilden.
Volker, du hast ja gerade schon angesprochen, alles wird immer teurer in unserer Branche. Menschen werden immer teurer, es gibt immer mehr Regulatorik, die ganzen Systeme, Lizenzen etc., alles wird immer teurer. Deswegen erleben wir natürlich auch einen großen Übernahmeboom in der Branche, um das mal so zu sagen. Mhm. Ihr habt jetzt knapp mehr als 2 Milliarden Assets under Management, was ja für eine Boutique aus Freiburg echt viel ist, aber natürlich in der gesamten Landschaft eine Boutique. Was sind da eure Pläne für die nächsten Monate, Jahre? Wo wollt ihr hin? Wie muss das skalieren?
Ja, auf 10 Milliarden. Kurze Antwort. Letztlich muss unser Anspruch sein, in den zweistelligen Milliardenbereich zu wachsen, um natürlich dieser Konsolidierung, die du gerade erwähnt hast, auch nicht stehen zu bleiben und konsolidiert zu werden, sondern ein wichtiger Player vielleicht in dieser Konsolidierung zu werden. Du weißt, wir bieten unsere Dienstleistung ja auch anderen Boutiquen an über die Partner-Lounge. Wir helfen eben auch anderen zu wachsen, größer zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Boutiquenlandschaft viel mehr tun sollten, viel mehr kooperieren sollten, um eben diese Kosten- und Wettbewerbsvorteile zu nutzen, weil Boutiquen oft Nischen belegen, oft interessante Themenfelder belegen, die große Häuser gar nicht mehr anfassen, die einfach auch noch die Möglichkeit haben, in Nischen auch einen deutlichen Mehrwert zu erzeugen. Und deswegen glaube ich, macht es Sinn, als Unternehmen auch sich selbst das Ziel zu setzen, nicht stehen zu bleiben und sich zufrieden zu geben. Wir könnten ja sagen, auf dem Level können wir alle gut leben und können bestehen bleiben. Sozusagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden untergehen, wenn wir nicht wachsen. Und deswegen muss unser Anspruch sein, weiter zu wachsen. Deswegen muss unser Anspruch sein, exzellente Fondsprodukte zu haben. Weil wir wissen, heute gehen Gelder nur noch in 4- oder 5-Sterne-Fonds, der Gelder, die überhaupt noch in aktive Fonds gehen, weil über 90% inzwischen in passive Produkte gehen. Und wenn man als Aktiver überleben möchte, muss man zeigen, dass man A, diesen Mehrwert generiert und B, auch, dass man weiter wächst. Dass man also auch auf einem vertrauen kann, dass man in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren auch noch da ist.
Volker, ihr werdet jetzt, der Human Intelligence Fonds wird im Sommer 5 Jahre alt. Was hast du dir da für Ziele gesteckt?
Der Fonds ist jetzt 120 Millionen groß. Das finde ich für einen globalen Fonds noch attraktiv. Das muss man ja auch sagen. Also wir können auch noch alle Ideen umsetzen. Ich denke, dass wir bis 500 Millionen überhaupt keine Probleme haben, dass wir in irgendeine Liquiditätsfalle laufen würden, was die Titel betrifft. Unser Ziel für dieses Jahr ist es, mit dem Fünfjährigen die 200 Millionen zu nehmen. Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. Das ist auch ein Sweet Spot, als Asset Manager 200 Millionen zu verwalten. Und es ist vor allen Dingen auch attraktiv dann für den ein oder anderen institutionellen Investor, der sagt, ich brauche ja auch eine gewisse Mindestgröße eines Fonds, wenn ich ihn gut finde, damit ich selbst investieren kann in so einen Fonds.
Volker, vielen Dank für die Einblicke in euren Maschinenraum, auch mit euren Studien, wie ihr das alles auswertet. Ging jetzt auch viel um Geopolitik im Portfolio, Iran, Rohstoffe, Gold. Also ihr wechselt auch viel. Sehr spannend, das weiter zu beobachten. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ich danke euch, dass ihr euch den Fonds angeschaut habt.
Gutes Gelingen, lieber Volker.
Danke.